Herzlich willkommen zu In guten Händen at Dobritzberger, dem Podcast rund um Leben, Tod und Trauer. Ich bin Nora Meyer und gemeinsam mit dem Linzer Bestatter-Ehepaar Julia und Martin Dobritzberger spreche ich einmal im Monat über alles rund um diesen so spannenden Themenkreis. Liebe Julia, lieber Martin, schön, dass ihr wieder vor dem Mikro Platz genommen habt.
Freut mich.
Sehr gern.
Braucht man eigentlich Religion, um gut Abschied nehmen zu können? Das ist die große Frage, die ich heute gleich zu Beginn unserer Episode mal in den Raum stellen möchte. Wir wollen nämlich heute über das Thema Bestattungskultur im Wandel reden. Ja, und früher war diesbezüglich ja alles relativ klar, behaupte ich jetzt einmal, ist jemand gestorben, dann hat es ein kirchliches Begräbnis gegeben. Heute hat sich wahrscheinlich vieles verändert oder bemerkt man ja auch, viele von uns sind nicht einmal mehr Kirchenmitglied, glauben vielleicht auch an ganz andere Dinge. Wie geht man denn in diesem Spannungsfeld mit dem Thema Bestattung und kirchliches Begräbnis um, Martin?
Ja, ich glaube, dass du hast es eh schon gesagt, wir glauben an etwas anderes, also wir glauben nicht an nichts. Also auch jemand, der nicht bei der Religion sich zugehörig fühlt oder nicht aktiv in der Kirche dabei ist, der hat einen Glauben, der vielleicht ein Konglomerat aus verschiedenen anderen Religionen ist oder der eine ganz eigene Weltanschauung und Vorstellung auch bezüglich des Jenseits ist. Also wo gehen Verstorbene hin, wo sind die, bin ich mit denen in Verbindung, passen die auf mich auf, haben die einen Einfluss auf mein Leben? Also ich glaube, dass wir einfach eine größere Ausdifferenzierung individueller Natur haben. Und das gilt es beim Begräbnis soweit zu berücksichtigen, dass jeder sich in seiner ganz eigenen Gedanken- und Vorstellungswelt abgeholt fühlt. Das heißt, die Begräbnisse müssen, und das ist ganz wichtig, vielfältiger und offener werden. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass bei Ritualen schon klipp und klar ist, was jeder denkt oder welchen Sinn sie haben, sondern wir müssen diese Sinnerklärung immer auch mitliefern. Man muss versuchen, soweit Formulierungen zu finden, die über religiösen Weltanschauungen stehen oder aber auch über atheistischen Weltanschauungen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Natürlich, früher war es so, dass ein Begräbnis ganz maßgeblich von der Kirche geprägt war. Und das sind Abläufe, die wir immer auch noch kennen. Das heißt, man sollte das Begräbnis nicht jedes Mal neu erfinden, weil das würde ja nur zur Verunsicherung führen, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Man kennt das vielleicht von säkularen Hochzeitsfeiern oder Tauffeiern, die dann nicht so heißen, also Namensgebungsfeiern, wo man dann auch als Gast nicht mehr genau weiß, wie man sich verhalten soll und was als nächstes kommt. Und ich glaube, beim Begräbnis ist das noch umso dramatischer, als wir emotional in einer Ausnahmesituation sind, die eben nicht erfreulich, sondern eben traurig ist und fordernd. Und gerade da sollte es so sein, dass derjenige, der dem Begräbnis vorsteht, Schritt für Schritt erklärt, was als nächstes kommt, was als nächstes passieren wird, damit eben Überraschungen ausbleiben.
War ein kirchliches Begräbnis vielleicht früher sogar ein bisschen gesellschaftliche Pflicht, fällt mir gerade ein? Also hat das so einfach dazugehört?
Ja, das ist ganz spannend, dass in Österreich sowieso die Frage zum Beispiel nach Feuer- und Erdbestattung war in ganz Europa nicht. Also nur in Österreich war das immer auch eine politische Frage. Das heißt, es war ganz klar aufgeteilt in das schwarze Lager, das die Kirche unterstützt hat und das sozusagen die Erdbegräbnisse favorisiert haben. Und rot waren sozusagen die, politisch gesehen rot, waren sozusagen die Krematisten, also die Feuerbestattung forcieren wollten und die Abkehr von der Religion, ohne Priester auszukommen. Und das war spannenderweise in allen anderen Ländern Europas war das eine rein religiöse Frage, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, als der Vatikan die Feuerbestattung der Erdbestattung faktisch gleichgestellt hat. Aber bis dorthin gab es also da leidenschaftliche Diskussionen. Insofern hat sich das in Österreich noch viel mehr auch gesellschaftlich manifestiert als in anderen Ländern.
Darf ich da kurz unterbrechen? Was das würde mich jetzt einfach auch interessieren, warum die Erdbestattung quasi mehr wert war, unter Anführungszeichen, wie eine Feuerbestattung, kann man das so sagen? Weil es hört sich ja so an, ne?
Ja, mehr wert
oder
war sie nicht, angesehener. Aber das Problem war, das ist ein dogmatisches Problem, das wirklich sehr spannend ist. Es ging um diese leibliche Auferstehung. Der Glaube an die leibliche Auferstehung, dass wir also am jüngsten Tag wenn der Herr uns auferweckt, sozusagen aufstehen werden in Fleisch und Blut, an den Knochen. Und das war sozusagen die Idee dahinter. Das heißt, wir werden wieder die Menschen sein, die wir im Leben waren. Und jetzt war die Vorstellung die, wenn durch die Kremation und das Brechen der Knochen, also die Asche ist ja nichts anderes als der gemahlene Knochen eines Menschen, sich die Identität auflöst, dann war in der Vorstellung der Kirche vor den 1960er Jahren unisono die Ansicht oder weitestgehend die Ansicht da, dass dann eine Auferstehung nicht mehr möglich ist, weil die Identität des Menschen verloren geht. Mhm. Das heißt, also diese Identität in der Ganzheit des Körpers oder dessen, was übrig bleibt aus dem Körper, der Gebeine, war da ganz ein wesentlicher Aspekt. Darum gibt es auch die Gruft, die ja sozusagen viel mehr noch den Menschen konserviert und damit die Voraussetzungen für eine Auferstehung vielleicht sozusagen nochmal verbessern sollte. Und das war sozusagen der Spannungsbogen. Und am Ende des Tages war dann die Einigung eigentlich im Zweiten Vatikanischen Konzil sehr spannend, wie man auch gesichtswahrend, und das ist ja ganz wichtig, man kann ja nicht 2000 Jahre eine Meinung vertreten und dann danach haben uns geirrt, sondern wie man gesichtswahrend aus diesem Dilemma herauskam, war, dass die leibliche Auferstehung also nicht so leiblich gemeint war, wie sie vielleicht klingt, sondern dass eine Auferstehung dann möglich ist, sozusagen, wenn man die Geisteshaltung diesbezüglich hat, dass man auferstehen wird. Und insofern war dann die Lösung, dass wenn man an die Auferstehung glaubt, dann darf man sich auch einäschern lassen. Und das ist bis heute tatsächlich okay, so.
Alles klar. Bleiben wir bei heute. Ich würde gerne ein bisschen mehr in die tägliche Praxis von euch als Bestattungsunternehmen kommen. Religiosität, wir haben es ja angesprochen, hat sich verändert natürlich. Wie merkt ihr denn das, Julia, auch tagtäglich in den Bestattungen, die ihr durchführt? Welche Wünsche gibt's da?
Ja, die Religiosität hat vielleicht abgenommen, aber die Suche nach Spiritualität ist nach wie vor da. Da gibt es ja Untersuchungen vom Ethnologen, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, der sich mit Völkern, die nur unerforscht waren, auseinandergesetzt hat und gemerkt hat, dass überall Übergangsriten ganz wichtig sind. Also egal, welche Religionen oder welche Vorstellungen sind in gewissen Lebenswenden, und da gehört jetzt die Geburt dazu, da gehört vielleicht eine partnerschaftliche Verbindung oder eben auch der Todesfall dazu, haben wir das Bedürfnis als Gesellschaft, als Gemeinschaft, dass wir Klarheit erzeugen in dieser ganzen Unsicherheit. Und der hat das so wunderschön, wie ich finde, Rite-Passage, also Übergangsriten genannt. Und das merke ich schon, dass auch wenn die Religiosität abnimmt, die Suche nach Spiritualität total wichtig und wertvoll ist für die Menschen und dass die Rituale einfach an Bedeutung haben. Also sie brauchen trotzdem was ganz, einen bewussten Akt, um von dem einen Übergang in die nächste Lebensrealität wieder anzukommen. Und das merke ich schon. Also viele kommen, sagen, sie sind zwar ohne Bekenntnis, aber sie haben sehr wohl ein Bedürfnis, Abschied zu nehmen und als Gemeinschaft Abschied zu nehmen. Und wir wissen halt nicht mehr, wie Abschied gehen soll. Wir haben keine Vorstellungen. Das hat uns vielleicht die Religion ein bisschen vorgelebt. Wie du gesagt hast, das war so klar, dass da Erdbegräbnis stattfindet. Das war vielleicht auch für den ganzen Ort ein gemeinschaftliches Erlebnis. Da haben alle gewusst, was zu tun ist und wie unter Anführungszeichen Abschied nehmen geht. Zumindest wie es von dem Ritual sie vorstellen können. Und jetzt ist halt schon so, dass eher individuell versuchen, sich dem Abschied zu nähern und eigentlich draufkommen, die alten Rituale waren gar nicht so verkehrt. Yeah. Sie können nur mit neuem Leben, mit neuem Sinn und neuem Verständnis aufgefüllt. Aber man braucht das Rad nicht neu erfinden. Aber man braucht ein Rad.
Ja. Also das heißt, man könnte sagen, bei den Ritualen ist es so, dass die Rituale gut sind, aber die Sprache sprechen wir nicht mehr. Ja. Das heißt, man braucht eine Übersetzung oder eine neue Sprache für diese Rituale, damit wir sie wieder verstehen können, die ja auf etwas Universelleres andocken, als nur auf das Dogma der Religion.
Hat sich eurer Meinung nach eigentlich auch die Art verändert, wie wir öffentlich trauen? Zum Beispiel, da denke ich jetzt an ein ganz plakatives Beispiel. Kommen die Leute noch in Schwarz zu Begräbnissen oder ist das auch was, was gar nicht mehr so üblich ist? Man kommt vielleicht im normalen Gewand unter Anführungszeichen. Was fällt euch da auf?
Das ist ja unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, und das wissen wir aus der Kinder- und Jugendarbeit in der Trauer, dass Trauer immer mit Dunkelheit auch verbunden oder der Tod mit Dunkelheit gleichgesetzt wird. Und insofern ist bei uns in unserem Kulturkreis, in dem wir leben, in dem wir uns sozialisieren, die Trauerfarbe tendenziell in gedeckten Farben, in dunklen Farben zu finden oder im Schwarz zu finden. Das muss jetzt nicht immer das Schwarze sein, sondern es kann, wie gesagt, auch eine andere, eher dezente, gedeckte Farbe sein. Der Punkt ist schon, dass wir, wenn wir auf andere Religionen oder Kulturen schauen, gerade in den indischen Bereich, wo wir sagen, ja, weiß ist dort die Farbe der Trauer, dann ist das natürlich auch, weil die das von Geburt an sozialisiert bekommen. Das heißt, wir können nicht mitten im Leben stehend sagen, wir ändern jetzt so Grundannahmen unseres Lebens. Und insofern ist es schon so, dass überwiegend die Menschen in dunklen Farben kommen, dass sich die ein oder andere Jeans drunter mischt oder auch Turnschuhe und Sneakers durchaus en vogue sind. Das, glaube ich, sieht man auch im politischen Bereich, also dass sich das gesellschaftlich mehr und mehr durchsetzt. Und das ist ja eine grundsätzlich gute Entwicklung, weil man soll sich ja auch beim Begräbnis nicht verkleidet fühlen, ja, sondern man soll sich ja grundsätzlich als Mensch und ehrlich wohlfühlen, soweit das eben in dem Kontext auch möglich ist. Was wir schon merken ist, wenn die Einladung ausgesprochen wird, man möge doch bitte in bunten Farben kommen. Oder noch schlechter ist die Formulierung, man möge bitte nicht in Schwarz kommen, dass dann die Leute enorm zurückhaltend und extrem verunsichert sind. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, bitte komm nicht in Schwarz, dann denke ich mir zuerst, na ja, was dann? Dann nimmt man vielleicht dunkelblau oder ein Anthrazit oder ein Grau vielleicht noch, aber recht bunt traut man sich so oft nicht.
Neongelb wird es nicht werden wahrscheinlich.
Genau, wenn dann die Einladung kommt, bitte kommt in bunten Farben, dann ist die Erfahrung am Friedhof schon die, dass oft eine dunkle Jacke angezogen wird. Und wenn man dann auf den Friedhof kommt und man sieht, dass alle anderen auch bunte Farben tragen, dann wird die Jacke abgelegt.
Okay.
Und das heißt, man möchte nicht der einzige Clown sein vor Ort, der den Joke irgendwie nicht gecheckt hat und sich dann blamieren, sondern man möchte auf der sicheren Seite bleiben. Und deswegen kann man das schon machen, dass bei Begräbnissen auch andere Farben getragen werden, aber man sollte das dann eben auf der Einladung auch vermerken. Das heißt, wenn auf der Parte steht, bitte tragt ein rotes Accessoire oder kommt gerne in Neonfarben von mir aus, weil das dem Verstorbenen ein Anliegen war und weil er immer bunte Hawaii-Hemden getragen hat, dann werden das alle bestätigen können, die ihn kennen. Und dann werden die wissen, ah, deswegen mache ich das und das macht Sinn und dann traue ich es mich auch. Das heißt, die Ermutigung auszusprechen und gleichzeitig in der Trauerfeier aber trotzdem all jenen einen Platz und eine Bedeutung zu geben, die auch in anderen Farben kommen, also die sich's nicht getraut haben. Also man soll die dann nicht sozusagen als eine Randgruppe wahrnehmen, die halt einfach zu feig waren, sondern schon in den Raum stellen, es gibt Menschen, die sich das trauen, das zu leben, und es gibt Menschen, die vielleicht da einfach noch zurückhaltender sind und die gleichzeitig aber trotzdem eine Wertschätzung dem Leben gegenüber haben, des Verstorbenen, aber das auf andere Art und Weise ausdrücken möchten.
Also ich finde, der Trauerfeier, die darf einfach authentisch bleiben. Und Kleidung ist Ausdruck von Persönlichkeit, aber auch ganz wichtiger Ausdruck von Stimmung. Und an dem Tag, wenn ich einfach logischerweise traurige Gefühle habe, dann wird es mir wahrscheinlich schwerer fallen, in den buntesten Farben zu kommen. Außer ich weiß, das ist eine besondere Geste der Verbindung und des Mitgefühls. Und es gehört halt vorher kommuniziert, das schreibt man dann in den Patebrief rein, dass die Angehörigen würden sich freuen, als für ein Zeichen von Farbe im Leben. Und gleichzeitig soll aber immer die Erlaubnis bleiben, dass ich mich nicht verkleiden muss, weil sonst fühle ich mich am Ort, der eh schon schwer genug ist und mit Unsicherheit verbunden ist, womöglich fehl am Platz.
Also wenn man jetzt die Farbe von Kleidung hernehmen würde, während da drauf fährt, dann ist es vielleicht so, dass man sagen kann, die bunten Farben stehen für die Vielfalt an Erinnerungen, die da sind, an das Lebendige, an die schönen Momente im Leben, auf die man gerne zurückdenkt. Und das Schwarze oder das Dunkle in den Farben würde dann dafür stehen, wo Menschen einfach ganz aufmerksam sich diese Geschichten auch anhören, weil es bringt ja nichts, immer nur eine Geschichte zu erzählen, muss man auch wieder zuhören. Also wir freuen uns ja auch, wenn wir da im Podcast sprechen und auf der anderen Seite hört jemand zu und fühlt sich dadurch irgendwie angesprochen und erreicht. Und da braucht es diese Balance. Und darum braucht es auch in der Trauerfeier für beides Platz. Also man kann sowohl buntes als auch das dunkelfärbige in der Trauerfeier verbinden und beidem einen Sinn geben.
Ich finde es schön, wenn es eine Bedeutung hat.
Ja. Es ist ja unsere Gesellschaft viel offener geworden, eben auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Glaubensformen, Weltanschauungen. Ihr habt jetzt die Frage gestellt, macht es für euch nicht die tägliche Arbeit schwieriger, weil es eben vielfältiger ist und nicht mehr dieses, okay, so läuft das jetzt ab?
Du merkst es ja gerade selber, wenn du die Frage stellst, ja, dass du bei Vielfalt die voll freudig bewegst. Stimmt. Und das Fade eigentlich, da schläft da gerade die Stimme ein. Also insofern, ich persönlich finde da die Vielfalt sehr bereichernd. Und es ist auch spannend, dass man die Angehörigen fragen kann, was für religiöse Vorstellungen sind für sie in der Trauerfeier wichtig. Und wir haben gerade ein tolles Beispiel gehabt. In buddhistischen Religionen bei Beerdigungen kann es durchaus üblich sein, dass man ein Zuckerl beim Begräbnis bekommt für den Weg nach Hause. Einfach für die Süße im Leben. Dass man sich daran erinnert, dass man selber leben darf. Es ist Süße für den Trost, aber auch eine Süße, die einem Glück bringen soll. Und einem ganz bewusst wieder ins Leben zurückbringt. Und wir haben jetzt gerade bei einem Begräbnis statt dem Zuckerl eine Praline an die Angehörigen ausgeteilt. Und der Martin hat es in der Trauerrede angekündigt, dass diese Praline für die Süße im Leben steht und dass sie die Verstorbene gefreut hätte, dass sie die Angehörigen heute da sind. Aber sie wird sie noch viel mehr freuen, wenn sie sich jetzt wieder dem Leben zuwenden, weil sie so ein Genussmensch war. Also sie hat den quasi den Genuss bei der Trauerfeier den Trauergästen noch mitgegeben. Und das finde ich einfach wunderschön, weil man solche Elemente integrieren kann. Und das ist nicht ein religiöser Selbstbedienungsladen, sondern wir überlegen uns, was für eine Bedeutung hat das. Und möchten wir diese Bedeutung im Begräbnis integrieren und wollen wir einen Stellenwert dem geben? Das gehört halt angeleitet, das gehört erklärt, dass die Leute ja wissen, wieso. Also wir lutschen nicht nur Zuckerl oder genießen eine Praline, sondern sie hat eine Bedeutung. Mhm. Und das ist an sich schön, wenn man was macht, was eine Bedeutung hat.
Das sehe ich aber bei den, also vielleicht ergänzend noch ganz generell sein, dass die Arbeit durch die Vielfalt nicht aufwendiger, sondern spannender wird und interessanter wird. Mhm. Und das kann man schon sehen. Also die Zuwendung dem Menschen in seiner individuellen Vorstellung, das ist natürlich auch für einen selber etwas sehr Inspirierendes. Ja. Also ich gehe ja auch aus einem Gespräch reicher heraus, wenn ich andere Ansichten und Ideen, wie die Welt funktioniert oder wie man sich die Welt vorstellt, mitnehmen kann. Das heißt, aus dem Konzept einer bedürfnisorientierten Bestattung, wie wir das generell sehen, um eben auch Randgruppen wie Kinder bei Begräbnissen mit einbinden zu können, aber vielleicht auch eben Demenzerkrankte und dergleichen mehr oder Menschen mit Beeinträchtigungen, ist ganz logisch, dass es ja nicht immer nur sozusagen diese altersdefinierten oder krankheitsdefinierten Randgruppen sein können, sondern auch das individuelle Selbstbild, das man von der Welt hat. Und das gehört ganz selbstverständlich dazu. Das ist genauso wie ich, wenn ich in meiner Community lebe und ich bin queer oder bin wie auch immer im Leben aufgestellt, dann auch in Hinsicht auf Beziehungen, dann gehört das ja dort auch mit hinein.
Und es wird aber auch immer mehr gelebt, oder? Jetzt mittlerweile. Also eben
queere Bestattung. Die Gesellschaft lebt es mehr. Mhm. Und wenn wir uns die LGBTQ-Bewegung anschauen, dann sehen wir ja auch, dass das in der Lebensrealität schon sehr gut angekommen ist. Mhm. So empfinde ich zumindest.
Ja, ich auch.
Und dass das mittlerweile sehr selbstverständlich wahrgenommen wird. Also es wird keiner eine große Aufregung darum machen. Und alles, was in der Gesellschaft ankommt, muss auch beim Begräbnis ankommen. Mhm. Weil das Begräbnis spiegelt das Leben und damit aber auch die Gesellschaft wieder.
Es sind ja bei einem Begräbnis auch mehrere Generationen anwesend. Das darf man nicht vergessen. Und manche Generationen, die den Glauben nur sehr intensiv gelebt haben, dann Generationen, die einfach schon sehr freier sind vom Zugang. Und das gilt's auch abzubilden. Die sollen sie auch in der Trauerfeier wiederfinden. Und insofern ist das so eine interessierte Haltung dem Gegenüber ganz wichtig, dass man fragt, wie intensiv wird denn das gelebt? Oder wäre das ein Element, was ihnen Unterstützung liefern kann? Spannend ist auch, dass ich als weibliche Trauerrednerin auch schon muslimische Begräbnisse begleitet habe, wo ich das Vorurteil gehabt habe, ja, wollen die überhaupt mich als Frau? Aber die weiblichen Familienangehörigen, die haben sich von mir wahrgenommen gefühlt und für die männlichen Familienangehörigen hat ein Imam gesprochen. Also für die weiblichen war ich die Stimme am Begräbnis und für die männlichen Trauergäste war der Imam. Und beides war möglich und ich habe das wunderschön gefunden, weil wir beide haben das Begräbnis geleitet. Und so beides hat Platz gehabt und es war ein respektvolles Miteinander. Und ich glaube, wenn die Wertschätzung für die andere Lebensvorstellung und religiöse Vorstellung da ist, dann kann ein gutes Miteinander funktionieren. Und das zu begleiten ist an sich ein schöner Prozess.
Ich glaube, die Grundhaltung sollte die Neugierde sein und die Freude an der Welt des anderen. Und dann kann man sich sehr gut und unvoreingenommen darauf einlassen, ohne in die Gefahr der Bewertung zu kommen. Und um das geht es am Ende des Tages. Ich kann mich noch gut an ein Begräbnis einer Transperson erinnern. Und das war nicht dem gesamten Freundeskreis klar. Mhm. Ja, also das war halt noch mitten im Prozess und ein Teil des Freundeskreises und die Familie wussten das und ein Teil wusste es nicht. Und beide Teile waren aber beim Begräbnis.
Wie war das denn?
Ja, war spannend. Ja. Also vor allem, weil es zwei verschiedene Namen waren, nämlich ein männlicher und ein weiblicher
okay.
Name.
Aha.
Und jetzt musste man sich sozusagen am Anfang da drauf zuerst einmal darauf verständigen,
wie
heißen wir,
ja, ja.
Also wie nennen wir die Person jetzt und wie wollen wir das für die Trauerfeier jetzt leben mhm. und was kommt dem Wunsch auch des der Verstorbenen dann am nächsten. Und das war sehr spannend.
Was war dann das Ergebnis?
Eine unglaublich tolle Feier,
ja.
Weil es echt war. Also und natürlich waren manche etwas von den Socken und
aber was war dann der Name? Also oder das hat man
das
sich
weiß
dann,
jetzt leider nicht ja, mehr auswendig. Okay. Aber ich weiß noch, dass die große Diskrepanz eben zwischen auch, wie spricht man dann er oder sie? Mhm. Und also es war ganz schwierig in der Vorbereitung und eine unglaublich lebendige Feier.
Schön.
Ja, war auch stimmig, weil er oder sie oder beide waren im Prozess und so war das Begräbnis im Prozess. Also es hat wieder ganz ehrlich und authentisch die Lebenssituation wieder gespiegelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst kann man nicht connecten beim Begräbnis. Weil sonst wäre es total was Fremdes, sonst wäre es total was Irritierendes. Und an sich soll ein Begräbnis ein Teil des Abschieds sein, der mich berührt. Und berühren kann es mich dann, wenn es stimmig und ehrlich und authentisch ist.
Was glaubt ihr abschließend, wie Begräbnisse in 20 oder 30 Jahren aussehen werden? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Ich meine, Martin, du hast eh gesagt, das spiegelt natürlich auch immer den aktuellen Stand der Gesellschaft ein bisschen wider. Aber denkt ihr da öfter drüber nach, wie das sein wird dann?
Ich hoffe, und das nicht nur aus beruflicher Passion heraus, dass es ein Abschied in Präsenz sein wird, der eine echte mitmenschliche Begegnung ermöglicht und dass wir ihn nicht vollständig digitalisieren. Also das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass es ein Ort des Lernens und sich aufeinander Einlassens ist, aus dem wir inspiriert herausgehen können und wo wir auch ganz bewusst dieses zum Friedhof gehen oder von mir aus zum Ort des Abschiedes gehen, sehr bewusst leben, denn das ist eine große Hürde, wenn ich mir überlege, was ziehe ich an und da gehe ich hin, da lasse ich mich ein und das fällt jedem schwer. Da geht keiner gerne hin und man tut es trotzdem. Und ehrlicherweise, wahre Freunde, das weiß man im Leben, kennt man dort, wo schwierige Wege anstehen und die trotzdem da sind. Und das geht mit einer Digitalisierung im Stream oder dergleichen mehr und mehr verloren. Und gerade das gibt aber halt auch uns als Angehörigen, als Menschen, die Abschied nehmen, dass es da andere Menschen gibt, die ich wahrnehme, die tatsächlich in ihrer Echtheit und Trauer da sind und das aber aus Liebe und aus Freundschaft heraus tun.
Da muss ich jetzt noch kurz einhaken, weil du gesagt hast, gestreamt wird. Ist das gelebte Praxis auch schon, dass Begräbnisse immer mehr auch gestreamt werden?
Wir hatten in Corona so eine kurze Zeit, wo Gottesdienste, wo Begräbnisse als Stream angeboten wurden, damit eben Menschen teilnehmen konnten, die sonst ausgeschlossen waren.
Aber es war ja eigentlich eine Ausnahmesituation.
Ich glaube, dass das zu einer Erodierung des Miteinanders führt. Weil wo kommen die Leute wirklich zusammen? Die größere Verwandtschaft kommt vielleicht zu Taufen eh schon weniger, Hochzeiten vielleicht noch. Gut, man kann jetzt einige Male heiraten im Leben, also da hat man vielleicht mehr Gelegenheiten als vielleicht früher noch, aber und beim Begräbnis kommt man zusammen. Und das ist schon etwas, wo Generationen sich verbinden, weil sie eine Blickrichtung haben und wo man auch eine große Offenheit und Ehrlichkeit in der Familie erlebt. Das ist ein ungefiltertes Erleben auch des anderen, das vielleicht so sonst nur selten möglich ist.
Also ich nehme mit aus unserem Gespräch, es hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges verwandelt beim Thema Bestattungskultur. Was aber noch immer gleich ist, ist das Wichtige, und zwar diese eben Zusammenkunft der Menschen und dieses gemeinsame Trauen und die Individualität aber, die man trotzdem im Rahmen des Begräbnisses leben kann.
Ja, am Ende des Lebens geht's darum, dass man Menschen berührt hat, dass man Verbindung zueinander aufgebaut hat und das zeigt sich auch im Begräbnis, dass man füreinander da ist. Und wie es der Martin schon angesprochen hat, wahre Freunde erkennt man daran, dass sie dann da sind, wenn es eben schwierig ist. Das zeigt sich auch beim Begräbnis und da braucht man vielleicht jemanden, der nicht nur online präsent ist, sondern der man wirklich vielleicht auch wortlos sagt, dass er jetzt für mich da ist und ich die ganze Aufmerksamkeit von ihm haben kann. Das ist ein großes Geschenk.
Schön. Danke für diese tollen Abschlussworte. Danke Martin, danke Julia, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war eine neue Episode von In guten Händen at Dobritzberger, der Podcast rund um Leben, Tod und Trauer. Wir erscheinen immer am ersten Dienstag im Monat. Abonniert uns gleich noch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, beispielsweise auf Spotify. Da könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald es eine neue Episode gibt. Vielen Dank und wir hören uns wieder in einem Monat. Dankeschön.
Bis in einem Monat.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.